Ja, hast du einen Freund, dem du sogar dein Leben anvertrauen würdest? Oder für den du auch selber dein Leben einsetzen würdest? Wir wechseln mal den Schauplatz. Stellt euch mal vor, die Schlacht ist gerade vorüber und plötzlich wird es ganz still. Nur ein sanfter Wind weht noch durchs Feldlager der Israeliten und König Saul stand an diesem Nachmittag mit einigen wichtigen Männern seines Heeres zusammen, darunter aber auch sein ältester Sohn Jonathan. Und sie haben über die vergangenen Geschehnisse gesprochen und der Hirtenjunge David war immer noch voller Begeisterung. Saul hat aufmerksam zugehört und er wollte jedes Detail genau wissen. Er wollte es immer und wieder hören. Was Jonathan wohl dachte? In den vielen Jahren als erfahrener Krieger hatte er etliche Siege errungen. Er war bekannt als sehr furchtloser und zäher Bogenschütze. Aber der heutige Sieg, das muss er anerkennen, gehörte nicht ihm. Der heutige Sieg gehörte diesem jungen Mann. David hatte nämlich den Riesen Goliath, den Philister, nur mit einer Steinschleuder getötet. Was empfand Jonathan? War er eifersüchtig darauf, wie David jetzt geehrt wurde? Vielleicht überrascht uns seine Reaktion. Wir lesen in 1. Samuel 18, wie David und Jonathan denn Freunde wurden. Das geschah nämlich kurz nachdem David den Goliath getötet hat. In Vers 1 lesen wir: Als David sein Gespräch mit Saul beendet hatte, begann eine Freundschaft zwischen Jonathan und David. Denn Jonathan liebte ihn wie sein eigenes Leben. Saul holte David an diesem Tag an den Königshof und ließ ihn nicht mehr in sein Vaterhaus zurückkehren. Jonathan und David schlossen einen Bund, der ihre Freundschaft festigte. Jonathan liebte ihn ja wie sein eigenes Leben. Jonathan trug einen Mantel, den zog er aus und gab ihn David. Er schenkte ihm auch seine Rüstung, dazu sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. So begann also eine der engsten Freundschaften, von denen die Bibel berichtet. Ja, aber was war so besonders an dieser Freundschaft? Welchen Wert hatte diese Freundschaft? Betrachtet man jetzt mal die Herkunft der beiden, dann könnte David und Jonathan eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Der eine, Jonathan, war der Sohn des Königs und somit ein Prinz, der Thronfolger eigentlich. Und er hatte mit seinen circa 50 Jahren schon etliche Jahre Kriegserfahrung. Er war ein tapferer und mutiger Bogenschütze und ein Heerführer. David dagegen, er war ja der Sohn eines eher unbedeutenden Mannes. Und er war damals gerade mal circa 20 Jahre alt und da hat er gegen den Philister gekämpft. Bisher hat er nur ja, die Schafe seines Vaters gehütet und hat ja, vielleicht mal ein Tier getötet oder so, aber sonst war er nicht kriegserfahren. Und doch waren die beiden beste Freunde. Trotz der vielen Unterschiede hatten die beiden nämlich eins gemeinsam. Sie hatten einen tiefen, unerschütterlichen Glauben. Jonathan hat sich David auch deshalb so verbunden gefühlt, weil er Davids großen Glauben sah. Denn im Gegensatz zu all den kriegserfahrenen Männern in Sauls Armee hatte David keine Angst, gegen Goliath zu kämpfen. Und das war ja nicht, weil David irgendwie so groß oder stark oder so bedeutend gewesen wäre, sondern weil David einfach wusste, wenn Gott mit ihm ist, dann kann keiner gegen ihn sein. Jahre zuvor erging es Jonathan ganz ähnlich. Auch er war nämlich zu der Überzeugung gekommen, dass er und sein Waffenträger es mit einer ganzen Truppe von Philistern aufnehmen könnte, wenn denn Gott ihnen beistand. Und Gott war wirklich bei ihnen und somit haben sie beide die gleiche Erfahrung gemacht, dass sie sich auf ihren Glauben und auf Gott einfach verlassen können. Diese Gemeinsamkeit, der Glaube an den einen großen Gott, die konnte alle Unterschiede in Herkunft und Alter und alle Unterschiede überwinden. Sie hatten ein gemeinsames Fundament. Ich will nicht sagen, dass man keine Freundschaft oder keine gute Freundschaft zu Nichtchristen haben kann. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass es ja auch ganz wichtig ist, dass man nicht nur in dem eigenen Saft schmort, sondern ich glaube, es ist beides wichtig. Und trotzdem, wenn ich weiß, ein Freund glaubt an Gott, dann ist es ja eine besondere Verbindung. Vor kurzem hat mir eine Freundin geschrieben, was so los ist bei ihr und wovor sie Angst hat. Und ich war in dem Moment so froh, dass ich ihr sagen konnte, ich bete für dich und ich denke daran. Und wir konnten uns austauschen und wir ja, konnten einfach darüber sprechen auch und uns gegenseitig ermutigen. Und das, finde ich, ist doch einfach auch eine ganz besondere Verbindung. David und Jonathan wussten um ihre besondere Verbindung zueinander. Und weil ihnen ihre Freundschaft und ihr Glaube so wichtig war, schlossen sie einen Bund vor Gott. Weil er ihn ebenso lieb hatte. So wird es in der Elberfelder Bibel übersetzt. Es mag für uns vielleicht heute ein bisschen komisch klingen, aber sie sicherten sich so einfach ihre gegenseitige Treue zu. In Sprüche 17, Vers 17 steht: Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Das haben die beiden erlebt. Und Luther übersetzt es anders. Er schreibt, es verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Als David später dann um Jonathan trauerte, als er gestorben war, sagt er in seiner Trauer, dass ihm die Liebe zu seinem Freund Jonathan noch viel kostbarer war als die Liebe zu all den Frauen, die er hatte. Und wir wissen ja, er hatte einige Frauen. Aber mit Jonathan hatte er eine besondere Verbindung. Jonathan hatte David lieb und sie machten einen Vertrag. Sie wussten, dass sie sich hundertprozentig aufeinander verlassen konnten. Sie wollten für alle Zeit zueinander halten. Ja, man würde heute wahrscheinlich sagen, sie waren Best Friends. Ich musste dabei an die vielen Freundschaftsarmbänder denken, die man sich so als Kind gemacht hat. Ich weiß nicht, in meiner Kindheit gab es Zeitschriften, es gab die Wendy und Mädchen und so weiter. Und fast auf jeder zweiten waren irgendwelche kleinen Kettchen dran mit Pferden oder so, die man der Freundin schenken konnte und dann war man beste Freunde. Vielleicht kennt ihr das noch, der ein oder andere. Aber vielleicht wisst ihr auch, wie schnell dann diese Freundschaft doch zerbrochen ist. Das Kettchen aus der Wendy-Zeitschrift war doch schneller kaputt, als man dachte. Aber es war trotzdem ein Versuch, seine Zuwendung irgendwie dem anderen gegenüber zu zeigen oder Ausdruck zu verleihen. Ja, wie man sich als Kind irgendwie gefühlt ständig neue so Freundschaftsarmbänder und Kettchen gemacht hat, um die Freundschaft zu besiegeln, so hat David und Jonathan, haben die das auch gemacht. Von Zeit zu Zeit, das kommt in der Bibel bestimmt zweimal vor, dass sie ihren Bund erneuert haben, den Bund ihrer Freundschaft. Und bei ihnen hatte das nichts mit Kitsch zu tun, ich glaube auch nicht, dass sie mit irgendeinem Bändchen rumgelaufen sind, aber sie haben sich einfach dadurch daran erinnert, dass sie einander treu bleiben wollten. Und dass sie ja das Versprechen, das sie voreinander gegeben haben, dass sie das halten wollen. Und tatsächlich haben sie ihre Versprechen auch gehalten. Jonathan bittet zum Beispiel David darum, dass er seine Nachkommen verschonen sollte, wenn er dann König geworden ist. Jonathan wusste ja, dass David der nächste König werden soll und nicht er. Und ja, muss auch gespürt haben, dass er sterben wird. Und ihm war aber so wichtig, dass sein Freund sich um seine Nachkommen kümmert. Und David hat es tatsächlich getan. Nachdem Saul und Jonathan gestorben sind, war nur noch ein einziger Sohn von Jonathan am Leben. Und es war ein gelähmter Sohn. Es war ein Sohn, der konnte nicht mehr laufen. Und David hat ihn ausfindig gemacht und hat ihn an den Königshof geholt. Und er durfte von da an jeden Tag am Tisch des Königs essen. Ja, ihre Freundschaft hielt über den Tod hinaus. Sie haben das Versprechen gehalten. Im Vers danach lesen wir, dass Jonathan dem David seine wertvolle Rüstung geschenkt hat. Dazu noch seinen Bogen, und mit dem er so viele Schlachten gewonnen hat, seinen Gürtel und sein Schwert. Ich dachte mir, Jonathan muss gewusst haben, dass sein Freund all diese Dinge in den kommenden Jahren viel dringender brauchte als er, und er hat es abgegeben. Ja, was lernen wir daraus? Freundschaft ist selbstlos. Sie lebt auch davon, dass man mal gerne abgibt. Vielleicht auch Dinge, die einem selber wertvoll und kostbar sind. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, mich am Klavier ein bisschen auszuprobieren, da hat Ulrike mir ihr nagelneues E-Piano geliehen. Und es stand dann Wochen und Monate lang bei mir, und ich konnte nicht gut Klavier spielen, aber ich hatte ein tolles E-Piano, das ja sie mir geliehen hat, weil ich es ihr einfach wert war. Genau, und so glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auch mal kleine Geschenke machen. Wir kennen den Spruch, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ja, ein weiteres wichtiges Merkmal der Freundschaft von David und Jonathan war, dass sie sich füreinander eingesetzt haben. Sogar, wenn es um den engsten Kreis der Familie ging. In 1. Samuel 19 steht dazu, Saul hatte die Absicht, David umzubringen. Darüber redete er mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Leuten am Königshof. Jonathan aber hatte David in sein Herz geschlossen. Jonathan ließ David die Nachricht zukommen, mein Vater Saul will dich umbringen, du musst jetzt aufpassen. Bleib morgen früh in Deckung und versteck dich. Ich will hinausgehen auf das Feld, wo du dich versteckt hältst. Dort stelle ich mich neben meinen Vater und rede mit ihm über dich. Was ich dann in Erfahrung bringe, berichte ich dir. Als Jonathan mit seinem Vater Saul redete, setzte er sich für David ein und sagte zu ihm, der König soll seinem Knecht David nichts antun. Er hat sich doch nie gegen dich gestellt. Vielmehr hat er dir sehr gute Dienste geleistet. Er setzte sein Leben aufs Spiel und erschlug den Philister. Es muss eine ganz schreckliche Situation für Jonathan gewesen sein. Saul, der König, war ja sein Vater, aber mit David verband ihn einfach ja noch viel mehr. Wir haben ja gelesen, seine Seele verband sich mit der von David. Sie waren seelenverwandt. Und er muss gewusst haben, dass er in einen Loyalitätskonflikt gerät, und trotzdem hat er sich eingesetzt. Er hat eine schwierige Zeit erlebt, weil jahrelang war er an der Seite seines Vaters, hat neben König Saul gekämpft und auch für seinen Vater gekämpft. Aber wir wissen aus der Bibel, König Saul hat sich verändert. Er war ja in den ersten Jahren, als er König war, war er ein echter Glaubensmann. Aber mit der Zeit ja, war ihm das, was Gott sagt, immer weniger wichtig. Aus ihm ja, wurde er ein überheblicher und ungehorsamer König. Die Veränderung von Saul muss Jonathan schwer belastet haben, weil er seinem Vater ja eigentlich sehr nahe stand und er ihn ja sicher auch liebte. Saul hat außerdem immer wichtige Entscheidungen und Pläne, die er hatte, mit Jonathan vorher besprochen. Würde von Jonathan jetzt nicht verlangt werden, dass er auf der Seite seines Vaters stand? Zumal er doch auch als Prinz der Thronfolger gewesen wäre. Er hätte also selber auch schon was davon gehabt, wenn er sich zu Saul gehalten hätte. Aber stattdessen hat er sich vor seinem Vater für David eingesetzt. Für den David, von dem er wusste, dass er ihm die Königskrone wegschnappen würde. Ja, von Jonathan können wir auch lernen, uns für unsere Freunde zu freuen. Obwohl sie einen vielleicht manchmal selber überholen oder in manchen Dingen überlegen sind. Er wollte David auf dem Weg zur Königskrone unterstützen, koste es, was es wolle. Es gibt einen Spruch, der heißt, Freunde sind die Familie, die man sich selber aussuchen kann. In Jonathans Fall war das wahrscheinlich so. Er fühlte sich David viel mehr verbunden als seinem Vater. König Salomo schreibt dazu in den Sprüchen, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Ein nächster Punkt, der mich an der Freundschaft sehr bewegt hat, war, dass sie sich gegenseitig ihre Wertschätzung und ihre Liebe zueinander zeigen konnten und sich gegenseitig auch Mut machen konnten. Wir Menschen werden ja immer intelligenter, wir erfinden Dinge, wir finden für viele Dinge große Worte, können beurteilen und analysieren, aber wenn es um so scheinbar einfache Dinge geht wie Gefühle, dann versagen doch ganz viele von uns. Emotionale Intelligenz heißt es heute. Klingt hochtrabend, meint aber eigentlich nur, dass ich meine Gefühle und die der anderen wahrnehmen kann und auch zum Ausdruck bringen kann und dann darauf entsprechend reagieren kann. Ich muss noch ein schönes Beispiel aus meiner Arbeit erzählen. Ich war in einem Kindergarten und es kamen zwei Mädchen nach der Stunde auf mich zu und sind zu mir hergerannt, haben mir einen Kuss auf die Backe gegeben und sind wieder weggelaufen. Und dann haben sie mich immer angegrinst und haben sich einfach gefreut. Und ich dachte mir, wie schön das ist, dass sie einfach so ihre Wertschätzung und ihre Zuneigung zeigen können, ohne dabei sich zu fragen, was denken jetzt die anderen von mir oder was, keine Ahnung, wie komme ich jetzt vielleicht bei den anderen an? Nein, das war ihnen völlig egal. Sie haben das einfach gerade in dem Moment so gefühlt und ja, haben ihre Zuneigung gezeigt. David und Jonathan hatten beide diese emotionale Intelligenz auch. Sie konnten auch ihre Zuneigung zueinander zeigen. Als Jonathan nämlich von seinem Vater erfahren hat, dass er David immer noch töten wollte, ging er mit seinem Waffenträger aufs Feld, um David zu warnen, der sich dort versteckt hielt. In Kapitel 20 lesen wir: Als der junge Mann weg war, also der Waffenträger, verließ David sein Versteck neben dem Erdhügel. Er verneigte sich dreimal vor Jonathan und warf sich mit dem Gesicht auf den Boden. Dann küsste einer den anderen und sie weinten miteinander, bis David wieder Mut fasste. Jonathan sagte zu David: Nun geh in Frieden. Wir haben ja einander Freundschaft geschworen beim Namen des Herrn. Sie wird für immer zwischen mir und dir bestehen und zwischen meinen und deinen Nachkommen. Dafür sei der Herr unser Zeuge. Ja, manchmal braucht es nur einen Freund, der einfach da ist und zuhört, der mit einem weint. Denken wir an Hiob und seine Freunde, die ihn besuchen, als er im großen Leid war. Den Freunden wird ja im Großen und Ganzen kein gutes Urteil oder Zeugnis ausgestellt, aber trotzdem sind sie bei Hiob und besuchen ihn. Und sie weinen tagelang mit ihm und sind einfach nur still. Manchmal tut nämlich einfach schon die Nähe eines geliebten Menschen gut, da braucht es erstmal gar keine Worte. Weißt du, wie es deinem Freund oder deiner Freundin gerade geht? Braucht er oder sie vielleicht gerade Trost oder Ermutigung? Oder vielleicht einfach nur jemanden, der Anteil nimmt und da ist? Wahrscheinlich sind uns all diese Eigenschaften bekannt. Wir wissen doch theoretisch, was es braucht, ein guter Freund zu sein. Schauen wir uns die Merkmale von David und Jonathans Freundschaft mal nochmal an. Sie liebten sich wie ihr eigenes Leben. Sie schlossen einen Bund vor Gott. Sie setzten sich füreinander ein. Sie konnten sich über die Erfolge des anderen freuen. Und sie waren bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Eigentlich alles nichts Neues. Aber als ich mich vorbereitet habe, dachte ich mir, ja, dass es trotzdem schon eine ganz besondere Freundschaft zwischen den beiden gewesen sein muss, schon allein deshalb, weil ihre Freundschaft eben so viele Herausforderungen und Schwierigkeiten ausgesetzt war. Es ging ja eigentlich die meiste Zeit um Leben und Tod zwischen den beiden. Ich vermute, dass die meisten von uns das in ihren Freundschaften Gott sei Dank nicht erleben. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, bin ich denn ein solcher Freund wie Jonathan, der immer auf sein Recht verzichtet, der sich immer selber zurückstellen kann? Habe ich einen Freund, der sein Leben für mich aufs Spiel setzt? Würde ich denn mein Leben aufs Spiel setzen für den anderen? Ich glaube, es ist schwer zu sagen in unserem doch noch recht friedlichen Umfeld, in dem wir leben dürfen. Aber in vielen Punkten versagen wir als Freund wahrscheinlich trotzdem. Einfach nur deshalb, weil wir Menschen sind und ja, Schuld haben. Aber ich habe mir dann die Merkmale nochmal angeschaut und bemerkt, jemanden lieben wie sein eigenes Leben, einen Bund schließen, sich für den anderen einsetzen, über die Erfolge des anderen freuen, sein Leben für den anderen geben. Ich dachte mir doch, ich habe genauso einen Freund, nämlich Jesus. Er liebt mich über alles und er hat mit mir einen Bund geschlossen und er verzeiht mir immer wieder, wenn ich mich auch mal selber nicht zurückstelle. Und er sehnt sich danach, jeden Tag Zeit mit mir zu verbringen. Und ich habe sogar einen Freund, der sein Leben für mich gegeben hat. Für Jesus ging es um Leben und Tod. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und neben all den anderen Identitäten von Jesus als König und Retter und Gottes Sohn und so weiter, will er auch wirklich einfach nur unser Freund sein. Wollen wir Freunde sein, hat mich das kleine Mädchen gefragt. Jesus hat es bei einigen seiner Jünger ganz genauso gemacht. Er ging zu ihnen hin und hat gefragt, ob sie ihm nachfolgen wollen. Bei Petrus und Johannes zum Beispiel, bei Jakobus und Andreas oder auch bei Matthäus. Und auf Jesu Aufforderung hin, ohne ihn wirklich zu kennen, gingen sie mit und folgten ihm nach. Und im Laufe der Zeit hat sich dann Freundschaft entwickelt. Jede Freundschaft beginnt also zuerst mal mit einem Ja zueinander. Und je mehr Zeit man dann verbringt, umso wichtiger wird einem der andere und umso vertrauter kann man mit dem Freund werden. Jesus hat seine Jünger Freunde genannt in den Versen danach, weil er ihnen alles anvertraut hat, was er vom Vater gesagt bekommen hat. Und ja, Jesus will auch uns alles anvertrauen, was er vom Vater gehört hat. Und er stellt auch dir die Frage und auch mir die Frage, wollen wir Freunde sein? Was wirst du ihm antworten? Ich habe noch ein paar Fragen für daheim, wo du dir vielleicht nochmal überlegen kannst, wie viel investierst du in deine Freundschaft? Vielleicht wünschst du dir auch eine Freundschaft und dann wünsche ich dir einfach, dass du mit Gott darüber sprichst, dass er dir eine Freundschaft schenkt, einfach um mit jemandem so eine Verbindung zu haben. Wie viel ist dir die Freundschaft zu Jesus wert? Und solltest du vielleicht mehr Zeit in die Freundschaft zu Jesus investieren? Vielleicht findest du die Woche mal Zeit, um darüber nachzudenken. Und ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns als Beziehungswesen geschaffen hast, dass wir nicht alleine durchs Leben gehen müssen, sondern dass du uns Menschen an die Seite gestellt hast, die uns so lieben, wie wir sind, die zu uns halten und die uns unterstützen. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, wirklich auch so ein Freund für den anderen zu sein. Und du weißt aber vielleicht, ob jemand unter uns ist, der einfach keinen solchen Freund hat oder noch nicht. Und ich bitte dich, dass du ihm jemanden an die Seite stellst, mit dem er einfach so eine gute Verbindung haben kann. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns die Freundschaft anbietest und dass du uns kennst und uns liebst und dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und ich danke dir, dass du unser Freund sein willst.